Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und heute haben wir einige große Namen dabei. Es gibt so viel zu erzählen, alleine schon bei den Songs. Und starten tun wir mit Simba und seiner neuen Nummer Playboys weinen auch. Danach Samra zusammen mit Casey Rebel und ihrem neuen Track Platin. Fahrt mit Gott. Vase zusammen mit Judy und Young Mesh auf seinem neuen Track Federer, oder wie er es ausspricht, Federer. Und zu guter Letzt Flair, wie ich bin.
Yes, und bei Flair gibt's natürlich auch wieder ordentlich Beef, genauso wie rund um Capi, Angie und Pano, was da aktuell los ist in Berlin heute bei uns im Podcast. Außerdem sprechen wir über das neue Handygame von Mois und San Diego. Und zum Abschluss auch über Farid Bang und Shindy, denn bei Farid Bang geht's jetzt langsam los mit der Albumpromo und Shindy hat vorab einfach schon einen Ausschnitt von Farids Intro geleakt. All das heute bei uns in der Folge, unbedingt dranbleiben und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag. Ja, und jetzt tut nicht so. Ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Mein Name ist Lennart, ich bin hier mit Sherwin. Herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, wir hatten am Wochenende das allererste richtige Deutschrap-Plus-Team-Event. Also nicht nur Sherwin und ich haben uns getroffen, sondern auch noch Silja mit dabei, die ja bei uns im Hintergrund tätig ist, sehr viel auf Social Media unterstützt und so. Und ja, wir hatten ein Team-Event in Stuttgart beim Hip-Hop-Open-Festival und waren da am Freitag und am Samstag und haben uns den ein oder anderen Live-Auftritt von den Artists dort reingezogen. Und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was so bei dir jetzt rückblickend so dein Favorite-Auftritt war oder die größte Überraschung vielleicht auch.
Das ist eine gute Frage. Es waren ja einige große Namen mit dabei. Und vorab möchte ich auch mal sagen, dass es einfach schön war, so als Team zusammenzukommen irgendwie. Weil, keine Ahnung, wenn man so nur remote arbeitet die ganze Zeit, dann ist es einfach so was anderes, wenn man sich mal sieht und dann auch noch bei so einem geilen Event. Und es hat einfach so nice gevibed. Also bin wirklich happy darüber. Aber mein überraschendster Act, muss ich sagen, war Kool Savas. Weil wir haben viele Künstler gesehen und auch Künstlerinnen, wie zum Beispiel so Hobani bleibt mir jetzt im Kopf, Young Huren oder auch Juju. Und ich fand die alle stark, aber irgendwie hatte Kool Savas so eine andere Gelassenheit auf der Bühne oder so. Ich weiß nicht, der hat irgendwie so Songs performt, die jetzt gar nicht so die Überhits waren und das ganze Publikum ist ausgerastet, weil der es irgendwie auf so eine natürliche Art und Weise geschafft hat, so alle zu motivieren, dass die abgehen. Und er hat so, es war einfach richtig, richtig krass, muss ich sagen. War mein Highlight von dem Festival. Was war es denn bei dir?
Ja, also ich muss sagen, so mit Kool Savas ist schon auch nochmal so eine Art kleiner, so eine Lebenstraum. Oder weißt du, sowas, wo du sagst, okay, jetzt habe ich das abgehakt und den halt so live gesehen, weil es ja auch schon irgendwie, keine Ahnung, vor 10 Jahren hieß so, Kool Savas ist mit einer der krassesten live, wenn nicht sogar vielleicht der krasseste. Und was mir jetzt aber nochmal rückblickend, wo ich so dachte, so okay, vielleicht lag es auch bei dem ein oder anderen Auftritt von Künstlern ein bisschen daran, dass wir halt nicht so nah dran waren, weil bei Kool Savas waren wir schon relativ nah dran und dann hat man das irgendwie auch alles gut mitbekommen, zum Beispiel bei Soho Bahn ja auch und dann bei Young Huren oder Juju standen wir schon so ein bisschen weiter seitlicher, sodass man einfach nicht so direkt im Gemenge war und dann dachte ich mir so, wenn man da nochmal mehr in der Crowd gewesen wäre, wäre vielleicht auch nochmal nicer und wo ich jetzt wirklich so traurig bin, dass wir den verpasst haben, weil es einfach halt schon Freitagnachmittag war und es da ja noch so in Strömen geregnet hat und wir so gesagt haben, hey, dann lass mal einfach ein bisschen später hin und wir trinken noch entspannt im Hotel vor. Ist wirklich Chiago, also den hätte ich, glaube ich, echt gerne live gesehen. Und wir haben es ja auch ein bisschen verpeilt. Also hätten wir es gewusst, dass er wirklich so früh schon da ist, dann wären wir natürlich auch trotz Regen da, glaube ich, hingefahren. Das ist echt ein bisschen schade, dass wir den verpasst haben.
Ja, gebe ich dir recht. Also den hätte ich auch gerne gesehen, aber wir sind ja auch noch auf ein paar anderen Festivals und für mich war einfach auch so nice, wenn man die ganze Zeit hier im Podcast über diese Künstler spricht und die dann einmal live erlebt, das ist so eine Ebene, die können wir ja im Podcast gar nicht bewerten. Weißt du, jede Woche bewerten wir hier die Songs und dies, das, jenes. Aber das so live zu sehen, das ist nochmal so eine andere Area von Talent, die man da auspacken muss, um eben so Tausende von Menschen, die direkt vor dir stehen, mitzureißen, dass die Leute eine gute Zeit haben, die richtige Songauswahl und, also so viele Dinge. Also ja, war echt schön, das so zu sehen. Ich freue mich auch auf alle kommenden Festivals.
Ja, Mann, ich habe jetzt auch nochmal so meine Videos vom Wochenende durchgeguckt und weil ich bin da auf eine Sache gestoßen, die hat Young Huan selbst in seine Story gepostet. Und zwar hat er dann einfach nach seinem Auftritt am Samstag beim Hip-Hop Open von irgendeiner so eine Story gepostet und die stand relativ weit vorne. Und man sieht ihn halt. Man sieht ihn einfach, wie er so wirklich so im Schritt, so eine riesige. Ich kann nicht mehr. So eine riesige Pfütze sozusagen zu sehen ist bei ihm. Und er hat dann dazu einfach geschrieben. Er hat dazu geschrieben, sorry guys, I pissed myself on the hashtag stage. Und dann auch nochmal zweiter Screenshot, zweite Story war dann so, wie er sich selbst von oben fotografiert hat und dann. Ey, ich kann nicht mehr, Mann. Und dazu, danke Stuttgart, ich habe mich angepisst. So, ey. Ich weiß nicht, was da los war, weil man kennt ja auch ein bisschen Young Huan und der ist ja schon auf jeden Fall crazy immer unterwegs. So.
Vor allem, was mich so zerstört hat, ich habe das gesehen und dann dachte ich mir zuerst, wieso haben wir das nicht bemerkt, als er on stage war? Und dann habe ich gedacht, ah, okay, gut, das sind Jokes, hat wahrscheinlich geregnet. Und habe ich aber so zurückerinnert, so, es hat nicht geregnet. Also warum war der so nass im Schritt? Und ich habe dann auch so auf TikTok probiert, so ein Video zu finden. Zum Beispiel irgendwie, es muss ja einen Zeitpunkt A gegeben haben, wo er trocken war mit seiner Hose und Zeitpunkt B, wo dann die Hose nass war. Und irgendjemand muss ja gefilmt haben, wie es dazu gekommen ist. Also hat der sich wirklich angepinkelt oder hat der da irgendwie Wasser drauf gespritzt oder keine Ahnung was. Also ich habe nichts dazu gesehen. Ich habe nur so ein paar Schlagzeilen hier und da gelesen mit so Young Huan pisst sich an und das ist so ganz übel.
Aber ich habe nochmal auch die Videos gecheckt, die ich gemacht habe und er hatte da schon auch immer so eine Wasserflasche am Start. Also ich
ja, ja, genau.
Also, ne, dass das jetzt nicht for real ist, aber vielleicht einfach beim nächsten Mal sollte man dann auch so Pampers oder sowas in den Backstage mit dazu legen.
Aber ich stell mir vor, du hast so dreiviertel Stunde Show oder sowas und hast halt davor so ein bisschen zu viel getrunken und dann
real
bist du
talk.
Mitten in der Performance.
Real
was
talk.
Machst du?
Das habe ich mich aber wirklich schon gefragt, so, weil du musst ja auch während dem Auftritt eigentlich relativ viel trinken. Wenn du jetzt noch so 102 ja. Boys oder sowas bist, hast du halt davor auch schon ordentlich viel Bier getankt oder so, wo du ja auch nochmal schneller auf Toilette musst. Aber dann auch so, ne, du trinkst ja dann während dem Auftritt auch immer wieder so nach jedem Song oder jedem zweiten Song Wasser. Was machst du eigentlich, wenn du mal währenddessen so auf Toilette musst? Aber dafür hat man dann wahrscheinlich so wie bei Juju oder so, die hat ja dann auch irgendwie plötzlich so, ey komm, Ailo, spiel du mal einen Song und ist kurz verschwunden, könnte ja. Ich mir auch vorstellen, dass sie dann einfach mal kurz auf dem Klo war.
Ja, stimmt. Wäre echt spannend, mal herauszufinden, was da so die Tipps und Tricks sind von den Festival-Performern. Ich würde sagen, wir starten mal rein. Wir haben so viele Songs und so viele Themen heute am Start. Lass uns mal reinstarten mit einem Chart-Update der letzten Woche.
Genau. Bad Moms J und Juju, beide waren auf dem Hip-Hop Open und haben letzte Woche ihre Single veröffentlicht und sind damit auf Platz 30 gegangen. Außerdem Jizzes mit The Crates zusammen auf Platz 14. Höchster Neueinstieg diese Woche. Und Mero hat ja seinen EP rausgebracht, haben wir auch letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Der ist auf Platz 49 damit gegangen. Übrigens, ich habe auch Sherwi ein bisschen zum Mero-Hören gezwungen und wir haben die ganze Zeit das neue Lied nie vorher gehört und dann hat auch Sherwi zugestimmt, ja, manchmal muss man die Lieder einfach häufiger hören. Wird uns auch jetzt im Podcast bei dieser Folge ein bisschen auffallen, dass das schon auch immer wieder einen Effekt hat. Und ich würde sagen, damit starten wir auch gleich rein, aber davor noch ein kurzes Shoutout an Alex, der hat uns nämlich auf Instagram geschrieben bezüglich der Echo Fresh Box. Da haben wir letzte Woche, muss man sagen, fast ein bisschen darüber gelästert, über die Boxinhalte dort. Und wir fanden es eben sehr random, dass da diese eine Actionfigur mit drin ist. Und Alex hat uns dann darauf aufmerksam gemacht, dass Echo Fresh auf jeden Fall einen Bezug zu diesem Transformers-Film hat. Nämlich die erste Single aus dem Echo Fresh-Album ist auch der Endcredit-Song im deutschsprachigen Raum zu dem neuen Action-Blockbuster Transformers Aufstieg der Bestien.
Genau, und damit nicht genug, denn Echo Fresh spricht sogar die Synchronstimme für den Charakter Cheetor, und das ist eben genau die Figur, die in der Box war. Also, da haben wir uns echt letzte Woche ein bisschen hinreißen lassen. Also, wenn man es nicht weiß, dann ist es halt irgendwie so ein bisschen, kommt so random rüber, aber so jetzt mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte und man weiß, okay, ist wirklich genau der Charakter, den Echo Fresh dann auch spricht, und er hat eben so eine starke Affinität zu Transformers. Da muss man ehrlicherweise sagen, doch, Hut ab, gar nicht mal so random, was er da reingepackt hat. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein mit dem ersten Song von heute. Und zwar Simba mit seinem neuen Track Playboys weinen auf.
Du sagst, ich kenne die Street. Ja, dann kenne ich sie nicht. Doch mein Engel, ich kenne das Leben. Und das Leben könntest du nicht. Ich habe sie geliebt und ich hatte ganz vergessen. Playboys weinen auf. In West-Berlin ist Krieg, wir wollten alle nur essen, Stich in meinen Bauch. Ich habe sie geliebt und ich hatte ganz vergessen, Playboys weinen auf. In West-Berlin ist Krieg, wir wollten alle nur essen, Stich in meinen Bauch.
Yes, Simba mit seinem neuen Track Playboys weinen auch. Und das ist definitiv so eine Nummer, die einfach krass hängen bleibt, wenn man sich so Deutschrap brandneu durchhört, weil sie so deep ist einerseits, aber auch so eine coole Hook hat. Man hat es eben gehört, wenn diese zweite Stimme noch einsetzt. Das ist übrigens Lina Nix, heißt sie, ist auch in den Shownotes angegeben. Und ich weiß, es ist so dieses Gesamtkonzept, diese Hook, die im Kopf bleibt, dann diese doppeldeutigen, deepen Parts, dann diese zweite Stimme, auch das Video sehr krass gemacht, wie er so alleine abends am Potsdamer Platz chillt und dann dieses, ist in West-Berlin ist Krieg und so. Einfach nice. Aber man muss sogar sagen, so neu ist der Song gar nicht. Denn bereits vor 3 Jahren gab es eine Hörprobe davon. Und die ist wirklich so eine richtig schlechte Qualität, muss man sagen, auf YouTube. Aber weil die Fans es so krank gefeiert haben, hat diese Hörprobe fast 500.000 Views. Also da sind so Stimmen zu hören, das war irgendwie bei einem Live-Auftritt, da gibt's dann irgendwie auch so Kommentare, die dann wirklich so Legendenstatus bei den Fans erreicht haben, wo Leute bei der Aufnahme auf einmal irgendwie sich gegenseitig rufen und so weiter. Und jetzt nach 3 Jahren hat Simba endlich diese Nummer in Studioqualität released mit einem Video dazu. Und ich weiß nicht, also ich manchmal denke ich mir so, ja, okay, wenn du den Song seit 3 Jahren hast, vielleicht verändert man dann was oder warum haut er ihn nicht früher raus oder keine Ahnung was. Aber der Song ist einfach so perfekt, wie er ihn jetzt released hat, und wirklich 10 von 10.
Ja, jetzt macht das auch alles ein bisschen Sinn. Ich verfolge Simba nicht so krass und hatte das vorhin auch bei YouTube eingegeben und da kam auch dann direkt so als Vorschlag Soundcloud mit dabei. Und hatte ich mich schon gewundert, aber wahrscheinlich eben auch wegen dieser Hörproben-Thematik und sowas, dass der da eben auch verfügbar war. Und eine andere Sache macht jetzt auch nochmal für mich Sinn, weil ich hatte nicht das Gefühl, als wäre der jetzt so krank präsent auf TikTok gewesen. Und als ich mir so angeguckt habe, welche Singles am stärksten reingestartet sind diese Woche, war es tatsächlich Simba, und das halt auch eigentlich mit ordentlich Abstand. Und wir haben ja wirklich eine krasse Woche dieses Mal am Start, also mit vielen, vielen großen Namen. Und Simba ist aber der einzige von allen, der innerhalb von einem Tag, also innerhalb von 24 Stunden, mehr als 500.000 Streams auf einen Song holen konnte. Und finde auch wirklich das Lied stark. Also wir haben es ja auch häufig am Wochenende gehört. War nicht immer so der perfekte Vibe dazu, weil es ja schon so ein ruhiges Lied ist. So eins, was du dir vielleicht auch eher mal so alleine anhörst, als jetzt irgendwie so in der Gruppe kurz bevor du auf ein Festival gehst. Aber ich finde richtig, richtig geil und bin auch voll verliebt in diesen Beat.
Ja, ich finde es immer so krass, wie die es irgendwie schaffen, mit so einem Beat so ein Berliner Vibe zu bauen. Ich weiß ja, so keine Ahnung, irgendwie ist es so was ganz Spezielles und man hört direkt so raus, okay, das ist so Berliner Artist. Und ich meine, Simba ist ja auch in so einer Crew, in dieser Playboys-Mafia, wo auch Pascha, also da ist Simba drin, Pascha Nim, Abu Glitch und RB030. Und jeder hat so ein bisschen seine Rolle in dieser Crew. Und zwar so, gut, Simba und Pascha Nim machen ja so Mucke, dann Abu Glitch ist der DJ und RB030 kümmert sich um die Videos. Und so auch hier. Manchmal ist sogar Pasha Nim auch bei den Videos mit dabei und hat da so ein bisschen, macht da so ein bisschen was hinter den Kulissen, sage ich mal. Aber auch hier ist er eben mit dabei und eben hier hat auch RB030 so das Video gemacht, geleitet, was auch immer. Und das ist das, was ich halt vorhin so meinte mit diesen Vibe von Berlin, so nice eingefangen mit diesem perfekten Moment, wo so Sonnenuntergang ist und dann so ein riesiger, weitläufiger Platz wie der Potsdamer Platz und dann chillt man da so alleine und ist so, also so einfach sehr, sehr, sehr nice eingefangen. Aber Simba hat mich diese Woche auch noch mit einer anderen Information überrascht. Und zwar hat Simba neben seiner Karriere als Rapper auch noch eine zweite Karriere als Schauspieler. Und zwar hat er schon sehr früh, war er in so einer Theaterschule, hat dann auch schon sehr früh bei verschiedenen Filmen mitgespielt, zum Beispiel Der Kriminalist, Germany, kenne ich jetzt auch nicht, aber Bibi und Tina 3 zum Beispiel so, und da hat er auch eine Rolle gespielt und ist dann der jüngste Student ever an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf geworden und hat 2019, jetzt wird's spannend, einen Kurzfilm gedreht, der heißt Paris, und in diesem Kurzfilm spielt sogar Pasha Nim eine Rolle. Ich weiß nämlich noch, dass wir irgendwann mal bei einem Pasha Nim-Song, da haben wir noch darüber gesprochen, dass der irgendwie einen Part hatte oder irgendwie sich dazu geäußert hat, dass er irgendwann mal Schauspieler sein will oder sowas. Und da war auch noch diese Geschichte, dass Pasha Nim ja für diesen 4-Blocks-Nachfolger irgendwie angefragt wurde und dann aber abgelehnt hat. Und weißt du, so dieser Zusammenhang zwischen Pasha Nim und Schauspielerei, den hatten wir schon mal im Podcast. Und dann habe ich das jetzt gesehen und in diesem Kurzfilm spielt Pasha Nim eben so einen Späti-Besitzer. Und da sind dann welche, die klauen irgendwas und er schmeißt sie dann raus oder sowas. Aber irgendwie fand ich das so überraschend. Einerseits, dass man eben, mir war das gar nicht so bewusst, dass Simba eben noch diese Schauspielkarriere hat. Aber dann auch jemand, der so zurückgezogen ist wie ein Pasha Nim, dass er dann bei Simba in einem Kurzfilm mitgespielt hat. Mega die spannende News irgendwie.
Ja, safe. Und du hast ja schon gesagt, ne, Pasha Nim ist ja eh irgendwie sehr connected so mit Filme machen und alles und will auch in so eine Regisseurrichtung irgendwann gehen und macht das ja jetzt auch viel, ne, und ist ja auch so bei seinen Cover-Artworks und sowas ist er, glaube ich, sehr viel selbst am Machen und auch bei den eigenen Musikvideos und so. Und letztes Jahr ist ja sein Mixtape rausgekommen, Himmel über Berlin, und da hat Pasha eben auch ein Interview gegeben beim Tagesspiegel, und auf die Frage, was er danach machen will, hat er dann gesagt, dass er dann Filme machen will. Also irgendwie schon auch so eine Tendenz, dass ja die Musik halt jetzt gerade auch so ein nices Ding ist, um das halt auch mal für ein paar Jahre zu machen, solange wie es halt Spaß macht, aber so die größere Vision dann fast dieses so, yo, ich habe eigentlich mehr Bock auf ja diese ganzen visuellen Sachen, und dann passt das wahrscheinlich auch einfach gut in dieser Crew, ne, die du gerade angesprochen hast, auch so mit Simba, wenn da so die Hobbys auch so in alle in so einer gleichen Richtung liegen. Ich fand's eh krass, ich habe jetzt nochmal geguckt, aber es gibt kein Feature von den beiden.
Ja, true. Und könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, eben weil beide so denselben Vibe bedienen, aber trotzdem nochmal so ein anderes Klangbild und sowas durch ihre Stimmen erzeugen. Aber wenn du schon Feature ansprichst, würde ich sagen, kommen wir mal direkt zu unserem nächsten Song. Der ist nämlich ein Feature, und zwar Samra zusammen mit Casey Rebel und dem neuen Track Platin.
Millionäre telefonieren nicht mit deinem Huawei. Wenn ich King in diesem Spiel bin, wer willst du sein? Schnapp die Jungs und mach ein Fuffi weg in Dubai. Wenn ich ziele, sind es Treffer auf das Bullseye. Alle fragen sich, was Sam vorhat, weil ich Status hab wie NBA-Baller. Oldschool so wie Camcorder, ich bin J-Hover, ihr seid Fake-Opfer. Hab euch mit 28 Jahren alle schon gefickt. 3 Milliarden Klicks, Immobilien in der ganzen Republik. Ghetto-Kids mit Geschäftsinstinkt. Wow. Sag, wer wir Krieg haben. Rapper flexen mit Mietwagen. Hab keine Limits auf Kreditkarten. Sammel Alltime, als wenn's Krieg.
Yes, Samra zusammen mit Casey Rebel und dem neuen Track Platin. Und was man am Anfang eben gehört hat, das hat mich so heftig getriggert am Wochenende. Und zwar hat er diesen Part, wo er sagt, Millionäre telefonieren nicht mit einem Huawei. Und dann kommt so dieser Klingelton von so einem Samsung-Handy, Huawei, was auch immer, kommt dann so im Hintergrund. Und das ist nicht nur in der YouTube-Version, sondern das ist auch in der Spotify-Version. Und ich habe privat ein iPhone, aber ich habe so ein Geschäftshandy, was halt ein Samsung-Handy ist. Und jetzt erst seit kurzem habe ich das. Und der Ton ist so leise im Hintergrund, dieser Klingelton, den man in dem Song hört. Und immer wenn ich den Song gehört habe, dachte ich so, ja, ist das irgendwie so wie am Handy geklingelt oder so, immer dieser komische Huawei-Ton, der da drin ist. Das habe ich auf jeden Fall anders getriggert, muss ich sagen. Und ja, ich weiß, also ich habe mir so überlegt, wie bewerte ich jetzt diesen Song? Und ich muss sagen, der ist gar nicht schlecht oder so. Ich will gar nicht sagen, dass er schlecht ist. So, aber was ich mir so denke, ist, Wäre das jetzt der erste Song von dieser Art, der erste Song von diesem Klangbild, von diesen Parts und so weiter, dann wäre das so, krass, richtig stark. Aber weil man gefühlt diesen Sound und ich finde auch irgendwie gefühlt schon diese Parts oder auch diesen Rhythmus in der Stimme, diesen Flow und sowas, das hat man schon so oft gehört, dass es für mich, also kein schlechter Song ist, aber es ist sowas wie so, ja, okay, gut, warum muss ich mir das jetzt anhören? So kennt man ja schon irgendwie. Und das ist bei mir so die Kritik.
Ja, ich finde auch. Also ich finde es erstmal gut, dass die beiden so zusammenarbeiten. Ich glaube, Casey hätte sowas auch irgendwie in seiner Promophase zu seinem Album gut getan, wenn er da so ein Feed mit Samra oder sowas am Start gehabt hätte. Aber ich weiß auch nicht genau. Vor ein paar Monaten kam ja zum Beispiel Samra und Mero das Lied raus. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich so gedacht habe, so ey, okay, das Lied kann ich noch mir häufiger anhören. Und jetzt bei Samra und Casey, ich muss sagen, beide haben einen guten Part, beide haben auch wirklich sehr viel Aggressivität in der Stimme. Also bei Samra kennt man das ja mittlerweile schon irgendwie, dass der seine aggressive Stimme zurück hat und damit voller Power rappt und so. Aber bei Casey hätte es auch sein können, dass der es irgendwie nicht so hinbekommt. So, man kennt es halt auch von früher, aber ne, so in letzter Zeit gab es dann eben auch so Gegenbeispiele. Deswegen fand ich auch, Casey war da eine positive Überraschung drauf. Trotzdem ist es, habe ich nicht so das Gefühl gehabt, dass ich so sag, so, ja, und das Lied höre ich mir dann nochmal an, sondern es war eher so starkes Lied, aber ist nicht ganz so mein Type.
Ja, ich tue mir auch so ein bisschen schwer mit diesem Vibe von Casey, weil was ich immer bei ihm so krass gefeiert habe, war, dass er zwar dieser Gangster-Typ ist, aber entweder, dass er so diese bisschen melodischen Songs macht, die habe ich immer krass gefeiert, oder halt alles, was so einen gewissen Wortwitz hat. Es muss nicht mal so auf witzig gemacht sein, aber so seine ganzen Parts, keine Ahnung, denk mal zurück an so, Olum, guck mal, ich mach dich übel frisch, mir gefällt deine Attitüde nicht. Und schon kannst du so den restlichen Part mitrappen, weil so jeder diesen scheiß Musilago-Song so auswendig kann, weil der nur aus so starken Parts besteht, weißt du? Und deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer mit diesem so Casey Rebel macht so auf diesen Trap und rappt einfach nur, weil das ist für mich so ein bisschen stuck in the middle. So entweder machst du diese deep, melodischen, coolen oder so diese starken Parts, aber so das, was so viele machen, das musst du gar nicht machen. Du hast da so voll die Talente, die woanders sind. Und ich finde, man sieht's halt auch ehrlicherweise ein bisschen in den Zahlen. Ich meine, wir hatten letztens darüber gesprochen, der hat jetzt sein neues Album rausgehauen, Galgen. Das ist auf Platz 63 gechartet. Und eine Woche später war es raus aus den Charts, war gar nicht mehr drin. Und auch jetzt der Song, also keine Ahnung, die Zahlen sind jetzt nicht so ultra schlecht, gehabt, dem ist irgendwie so 250.000 Views auf das YouTube-Video, und aber zum Beispiel so Flair hat irgendwie 100.000 mehr oder so gefühlt. Keine Ahnung, kann man sehen, sich ein bisschen vertue, ja. Aber so, um es mal einzuordnen, man hätte gedacht, ein Samra featuring Casey würde schon stärker performen. Weißt du, bei den großen Namen und so, und da merkt man einfach, da wurde nicht das volle Potenzial ausgeschöpft.
Ja, ich gehe später nochmal genauer auf die Klicks ein, bei dem Flair-Song auf jeden Fall, weil es da eben auch ja ein bisschen zu Kontroversen geführt hat. Aber ich weiß, was du meinst. Ich habe eigentlich auch gedacht, wenn jetzt ein Samra mit Casey released, dass die, du hast jetzt gerade von YouTube-Klicks gesprochen, aber dass die bei Spotify auch irgendwie mehr Streams generieren. Ne? Ich habe vorhin gesagt, Simba war der Einzige, der da über 500.000 Streams gemacht hat. Und ich hätte eigentlich gedacht, wenn jetzt so Samra und Casey zusammen releasen und einen Song raushauen, dass das irgendwie schon auch die 500 K knacken könnte in den ersten 24 Stunden. Deswegen war ich auch überrascht. Ich glaube, der hatte dann etwas mehr als 300.000 auf Spotify. Ich fand auch so den Namen vom Lied ein bisschen random gewählt, weil das heißt ja Platin und halt eine Line in der Hook ist dieses, meine Mastercard ist Platin wie die Platten. Aber so, das fand ich irgendwie auch so ein bisschen, keine Ahnung. Also man muss ja auch nicht immer so den Songtitel tausendmal wiederholen, aber trotzdem fand ich den jetzt nicht so aussagestark oder so. Also weißt du, wenn du mich vielleicht so in 4 Monaten nochmal fragst, wie das Lied heißt, weiß ich es vielleicht gar nicht mehr, so, weil ich nicht so eine direkte Verknüpfung irgendwie zum Songtitel habe. Und weil ich mich beim Casey-Part noch gefragt habe, ist, da wird ja so eine Stelle so gepiept und die geht eben Mafia-Gang, Rebel Army, Pull on me, Ficke, dann ist gepiept. Noch dazu stabil, mit 40 Jahren im Kinderzimmer pushst du nie das Pi. Und ich habe dazu nicht viel finden können. Und jetzt auch bei Genius gibt's irgendwie gar kein Guest dazu. Und ich habe nur auf, weiß ich nicht, YouTube oder Twitter oder sowas gelesen, von wegen, dass es Farid Bang oder sowas gemeint wäre, weil ich mir aber so nicht vorstellen kann. Einfach klar, hat Casey damals so das Label verlassen und dann waren die vielleicht eine Zeit lang auch nicht ganz so gut aufeinander zu sprechen, aber weißt du, so vor ein paar Tagen hat Casey dann noch ein Interview zusammen mit Summer Jam gegeben und Summer ist ja irgendwie mit Farid cool und so, deswegen kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich jetzt Casey irgendwie rausnehmen würde, auf einen Part halt Farid da zu dissen und das dann zu piepen.
Aber gut, stimmt, also ich meine, der Part, die erste Zeile hat, der bezieht sich ja gar nicht auf die Person, also Mafia Gang, Rebel Army, Pull on Me, so, und dann kommt Ficke, noch dazu stabil, weiß man immer noch nichts. Und das Einzige, was dann irgendwie darauf rückschließen lässt, wer gemeint sein könnte, ist, mit 40 Jahren im Kinderzimmer pushst du nie das Pi. Also es muss irgendjemand sein, der 40 ist und so Kinderzimmer, keine Ahnung, gut, es könnte so Streaming-Kulisse oder sowas irgendwie damit gemeint sein, aber 40 Jahren? Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht
hat er niemand eine irgendwo Idee, dann kann man mal sich melden und schreiben, dann gibt's nächste Woche auch einen Shoutout. Samra ja eh wild, was Features angeht, also da geht's jetzt direkt weiter. Ich glaube jetzt nicht diesen Freitag, sondern den danach soll ein Song kommen mit Olexesh und Azad zusammen. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass Samra sich auch in so eine Sido-Richtung wandelt. Also Sido hat ja irgendwie auch gefühlt mit der ganzen Deutschrap-Szene Features. Bei Samra ist nicht ganz so heftig, weil der macht, finde ich, auch so viele Features, die wirklich so passen und jetzt nicht so komplettes Crossover wie so bei Sido, der dann so in andere Rap-Genres noch so reinsteigt. So bei Samra ist jetzt wirklich sehr viel von diesem Street-Film. Also bin ich auch mal gespannt, was der Song kann. Und damit kommen wir zu Fahrt, der ist nämlich gerade in der Promophase zu seinem neuen Album Der Junge ohne Herz und hat dazu auch schon zwei Singles veröffentlicht und jetzt kam eben die dritte raus und die ist ein richtig deeper Song und heißt Gott.
Die sagen, jede Seele hier wird mal den Tod kosten, doch wenn ich sehe, wie sie leben, könnte ich loskotzen. Keine Nächstenliebe, ich sehe nur Habgier, das Leben im Viertel scheint unendlich hart, wir sind vor Gott alle gleich, aber auf Erden nicht. Wieso sehe ich dich nicht, wenn ich in die Sterne blick? Gott, sag mir, wieso willst du meine Seele testen, während die hungrigen Hyänen mit den Zähnen fletschen? Die sagen, ich sei verrückt, nur weil ich anders bin, doch ich bin nicht wie Jesus, ich halt nicht die andere Wange hin. 1000 Tränen für die Menschen im Irak, Iran, Sudan, Syrien, Libanon an jeden Tag. Sag mir, sehen wir uns eines Tages wieder? So wie die Kinder ihre toten Eltern aus Palästina.
Yes, Fahrt mit seinem neuen Lied Gott und sehr, sehr gute Message von dem Lied. So hat mich auch schon, also als das angekündigt wurde, dachte ich so, okay, nice. Ist wirklich so ein Lied, was wir von Fahrt auf jeden Fall reinnehmen sollten. Dann hast du auch so den Vorschlag geschickt, welche Lieder, und war dann auch so direkt dabei. So, also waren wir uns auch schon direkt einig, dass der irgendwie mit drin sein muss. Und ich muss auch sagen, ne, Fahrt hat ja auch viele Lieder im aggressiven Stil. Und in den letzten Jahren verfolge ich ihn auch nicht mehr ganz so heftig, was er so rausbringt, aber früher eben auch so seine Alben gekauft und schon da fand ich natürlich auch immer so die aggressiven Lieder gut, aber ich fand so seine krasse Stärke waren wirklich die Lieder auf solchen Beats, ne? So diepe Beats, irgendwie diepe Themen und damit hat er mich irgendwie immer so am meisten gecatcht und abgeholt. Und das ist halt jetzt auch bei dem Lied der Fall. Also finde ich echt eine gute Nummer und so, da geht nichts drüber irgendwie. So Fahrt hat so eine einzigartige Stimme auch irgendwie, dass man so die immer so ganz gut erkennen kann. Und dann auf, ich weiß gar nicht genau, ne, das sind ja jetzt auch nicht so diese typisch deepen Beats, die so jeder Rapper hat, sondern ist irgendwie schon sowas, wo Fahrt sein Stil sehr gut mit drauf passt.
Das freut mich sehr, dass sich das so überschneidet. Du hast mir jetzt so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil ich eigentlich genau sowas auch sagen wollte. Ich habe nämlich auch so eine leichte persönliche Bindung an diese deepen Songs von Fahrt. Weil normalerweise, wir besprechen es zwar hier im Podcast und ich kann ja was Gutes schlecht bewerten, aber ich höre sehr, sehr selten so traurige, diepe Nummern dann so privat. Eigentlich mehr dann so die vorwärts gehen. Aber bei Fahrt ist es ein bisschen anders. Und zwar der eine Song, der bei mir damals so richtig eingeschlagen hat, war Seine Geschichte. Und der hat nämlich auch, obwohl der deep ist, im Hintergrund so einen ganz bestimmten Ton, der auch hier wieder ist. Also es ist jetzt nicht auf so nur so Geige und Klavier und ganz traurig, sondern da kommt dann so wie so eine hochgepitchte Stimme, die sich so im Hintergrund zieht. Und ich weiß noch, so damals war so eine wilde Zeit, wo ich so Schule gewechselt habe und umgezogen bin, hoch auf den Emmertsgrund und dann morgens im Bus runter zur Schule und so. Man kannte noch nicht die Leute aus der neuen Nachbarschaft, setzt sich so im Bus alleine hin und dann so Kopfhörer auf. Und das ist so ein Song, den ich immer damit verbinde, mit diesem so Seine Geschichte, weil der so ein bisschen traurig ist, aber irgendwie auch so motivierend gleichzeitig. Und ich finde, genauso ist es bei dem jetzt auch. Also ich finde, also der gibt mir so eine Power, obwohl der ja eigentlich so deep ist. Und das schaffen nicht viele Künstler. Also wirklich stark abgeliefert. Und was ich gesehen habe bei dem Song, das fand ich ganz witzig. Es gab dann einen Pastor, der auf den Song reagiert hat. Und er hat dann so immer diese Songs auch so in Relation zu so Gebetstexten, Bibel, was weiß ich, gemacht. Und der hat dann so den Song aber so mit, also je länger er den Song gehört hat, so immer mehr gefeiert und hat dann so mit seinem Kopf genickt, als der Beat wieder eingesetzt hat und so. Am Anfang war er so ein bisschen kritisch und dann irgendwann so, der hat recht, der hat voll recht, ja genau und sowas. Und so richtig wildes Review zu dem Song.
Ja, ich finde es so lustig, weil irgendwie ist es in letzter Zeit, sehe ich es immer häufiger, dass aus irgendwelchen Richtungen, wo man es gar nicht erwartet, plötzlich so die mit Social Media so krass verknüpft sind und dann irgendwie so Reactions oder sowas dazu sind. Und dadurch, dass ja auch so jeder seinen eigenen Algorithmus hat, kriegt man das gar nicht so richtig mit, was so in anderen Bubbles manchmal so abgeht. Und dann finde ich es aber immer irgendwie witzig zu sehen, wie dann so aus verschiedenen Richtungen oder Branchen oder sowas plötzlich einfach auch so Reactions so voll am Start sind und es halt auch genutzt wird einfach, um auch Reichweite irgendwie zu bekommen. Und natürlich halt, ne, da gibt's ja auch einfach Leute, die sich wirklich tagtäglich mit so Themen auseinandersetzen und dann ist es natürlich auch nur legitim. Du hast jetzt gerade auch angesprochen, ne, seine Geschichte ist auch so ein Lied, was irgendwie du heftig mit Fahrt verknüpfst und mit früher und so. Und er bringt jetzt ja auch sein Album raus, Der Junge ohne Herz, und da gab es ja früher auch wirklich ein sehr legendäres Lied, Junge ohne Herz, weil ich mir jetzt auch nochmal im Vorfeld angehört habe. Es gibt dazu sogar auch schon einen zweiten Teil, der irgendwie vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Wer weiß, vielleicht ist jetzt Junge ohne Herz 3 auf dem neuen Album drauf. Und das Ganze kommt am 27.10. Und dann dachte ich so, ich will auch mal so noch die anderen Singles abchecken. Bei Wespennest, was neulich rauskam, habe ich nämlich auch schon gedacht, so, ha, könnte man eigentlich mit reinnehmen. Da wurde Shindy gedisst, Bad Moms J gedisst und so. Aber da muss ich auch sagen, das klang so insgesamt auch von den Reimen, die drauf waren und so von den Wörtern, die Fahrt benutzt hat, schon irgendwie sehr nach so Bushido, was halt auch immer irgendwie ein bisschen schwierig ist, ne, weil Bushido das so krass geprägt hat, diesen so Straßenrap, Gangsterrap und sowas, dass man dann so manchmal so voll automatisch, man will nur so Mucke machen und ein geiles Lied machen und Bushido ist aber so allgegenwärtig und den kannte früher jeder und so, dass es dann immer so voll schwierig ist, sich davon noch so zu differenzieren. Und bei Dschungelkrieger, die andere Single, die bisher draußen ist, die war wirklich auch nochmal richtig stark, also auch einen sehr starken Beat dort gewählt. Und insgesamt ist mir da aufgefallen, dass jetzt Fahrt, ich weiß nicht, ob das in den letzten Jahren auch immer so der Fall war, aber jetzt gerade da muss ich sagen, kommen mir die Singles wirklich außergewöhnlich stark vor und wirklich auch so, wie man sich das ja manchmal auch bei ein paar anderen Rapper-Kollegen so wünscht, dass man so denkt, ey, vor 10, 15 Jahren habt ihr so krass abgeliefert, warum klingt eure Musik heutzutage nicht mehr so nice? Irgendwie vielleicht mal bei Chelo und Abdi oder auch ein Shindy klingt ja mittlerweile komplett anders, ein Bushido und sowas. Und da muss ich echt sagen, habe ich jetzt so gedacht, so beim Durchhören von den 3 Singles, Fahrt kriegt es gerade im Moment sehr gut hin.
Ja, ist witzig, dass du Bushido ansprichst, denn der hat letztens auch mit einem Bild für ordentlich Stimmung gesorgt. Und zwar hat er nur so eine Ecke von so einem Art Mischpult gepostet, also so diese MPC oder was er da immer benutzt, um seine Beats zu machen. Und das hat er auch schon oft so vorgespielt in so Videos. Und ja, anscheinend bekommen wir bald wieder neue Musik von Bushido. Und ich glaube, das kann dann echt auch nochmal ordentlich aufrütteln. Also bin gespannt, da kann es halt auch von bis gehen. Aber so allgemein ist es halt wieder so ein nices Signal in die Deutschrap-Szene, wenn Bushido jetzt wieder zurückkommt. Ich habe aber noch eine Sache zu Fahrt, die ich auch ganz überraschend fand. Und zwar, der ist für mich auch oft wie so ein Phantom so ein bisschen. Weißt du, manchmal kann ich den gar nicht so richtig einschätzen. Dann hört man so Sachen wie irgendwie, ja, der hat über 150 Immobilien und ist so ultra rich, hat irgendwie sein Geld da so angelegt. Darüber haben wir mal gesprochen, als wir den letzten Fahrzeug mit dabei hatten. Und jetzt habe ich was gelesen, und zwar, dass er ein Verlagslabel gegründet hat, das heißt Spinne, und dort unter Vertrag sozusagen bei diesem Label sind Künstler und Künstlerinnen wie Asche, PA Sports, Forti, Dardan, Hava, Ruhr, Kianusch, Kollega, Milano, Jamule und so, also so richtig große Namen. Er hat zwar auch gesagt, also er hat so ein Statement abgegeben, meint, ja, es soll jetzt nicht zu Missverständnissen kommen, diese Künstler haben alle auch noch so ihre eigenen Managements und so weiter, und das ist quasi so eine andere Ebene, so ein Co-Verlag, der sich eben um anderen Kram irgendwo kümmert oder sowas. Aber so in Bezug auf dieses, wer ist gut mit wem, du hast eben angesprochen, wen Fahrt alles gedisst hat auf seinem einen Album, ist das halt auch irgendwie spannend, so zu sehen, ah, okay, da ist Fahrt irgendwo investiert in einer Label-Ebene, wo darunter eben diese großen Namen stehen. Und das war mir bis dahin auch nicht bewusst. Also echt auch irgendwie spannend, was der da immer so hinter den Kulissen alles treibt.
Ja, safe, weil das ja dann auch wiederum das manchmal so voll schwierig macht, so weißt du. Also einerseits ist er Rapper, der dann auch mal so 5, 6, 7 Namen auf dem Song disst. Andererseits hast du halt so dieses Verlagsding irgendwie, wo du halt probierst, Produzenten, Rapper und Songwriter miteinander zu connecten, die aber auch wiederum halt vernetzt in der Szene sind und dann vielleicht auch mit irgendwem zusammenarbeiten, den halt Fahrt gerade 2 Wochen davor auf einem Song gedisst hat oder so. Also ich glaube, eigentlich auch eine schwierige Position so für ihn, einerseits halt so sein Rapper-Ding zu machen, andererseits halt dieses Business-Ding zu machen, wo es ja auch immer mal wieder darum geht, halt neue Verträge oder so abzuschließen und halt neue Künstler irgendwie dafür zu begeistern. Und gut, aber wenn er das so durchziehen kann und damit gut fährt, ist ja alles gut. Und damit kommen wir zu Wasel. Der hat sich wirklich ein bisschen rar gemacht, was Musikreleasen angeht in den letzten Monaten. Man kann ja fast schon sagen, in den letzten 1, 2 Jahren auch, da gab es jetzt nicht so extrem viel Output. Bei uns am Wochenende lief der Song, glaube ich, mit am häufigsten, und zwar Federer, und da hören wir jetzt direkt erstmal rein.
Ich krieg dich noch, ich fick dich noch, mach auf dein Face ein großes Six, 100k die Kette, ich bin schneller mit der U-Bahn, die U-Bahn hat Verspätung, deshalb kiff ich in dem Uber, nach ein paar Ballons, tanz ich sexy Ballons, die Kleine will mein, die Kleine macht sich rar, wenn du mich fragst, wie das Leben war.
Yes, Wasel zusammen mit Judy und Young Mesh und dem Track Federer oder Federer. Ich weiß mittlerweile gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Roger Federer, ne? Okay, ja, er sagt Federer. und wir sind ja Freitag hingefahren, so Hip-Hop Open, waren dann die ganze Zeit da im Hotel. Und ich habe davor halt mitbekommen auf Instagram, wie Wasel dafür so Promo macht. Und dann hat er ja auch wirklich den ganzen Song so gethemed mit diesem Tennis-Ding. Das Video ist dann auf dem Tennisplatz. Das Cover ist so ein Tennisball, der auch echt so vom Color-Coding einfach cool kommt. So dieser gelbe Ball auf diesem grünen Hintergrund, aber so sehr ästhetisch gemacht, finde ich. Und ich hatte eben das alles vorab gesehen auf Instagram, habe dann die Songs runtergeladen, Zug gesetzt, nach Stuttgart gefahren und dann den Song gehört und ich dachte so, uff, das wird der krasseste Hit seit langem, das wird richtig durch die Decke gehen. Dann waren wir so ein bisschen abgekapselt auch von so Streaming-Zahlen und allem möglichen, weil wir halt die meiste Zeit irgendwie am Feiern waren und sowas und haben den Song dann so oft gepumpt und in meinem Kopf war die ganze Zeit, Junge, das ist der krasseste Hit, das wird so durch die Decke gehen, wir hören jetzt gerade so einen Song, der die nächsten Jahre prägen wird. Und komm dann zurück, will mich so für den Podcast vorbereiten und gehe so auf YouTube, erstmal so ein bisschen erschrocken von den Zahlen, weil es halt, wie gesagt, Wasel, dann Judy, Young Mesh, die Promo auf Instagram plus noch ein geiles Video, war dann erstmal so ein bisschen erschrocken von den Streaming-Zahlen und dann auch von den Kommentaren. Also die ersten beiden Kommentare bei mir waren Nummer 1, wünschte, er würde rappen wie damals bei 4-3 Hitman-Album und dieses Kommentar hatte hunderte Likes irgendwie. Und dann das andere war, Wasel, zum zweiten Mal sage ich dir, dass die Fans mehr von dir erwarten, gib Gas jetzt, es reicht. Also so voll negativ, auch auf Spotify, also der Song ist ja in Playlisten drin, ne? Also so, der hat ja schon so einen natürlichen Effekt irgendwie und ist jetzt bei so 155.000. Nicht schlecht, ne? Aber irgendwie bin ich voll überrascht und ich muss ehrlicherweise sagen, so, ich feiere den Song so. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, was es ist. Ich fand die Promo geil. Ich finde den Song geil. Ich finde das Video geil. Ich weiß es nicht, so straighter Rap wie damals, wo er so am Anfang wie er so gerappt hat, ne? Aber so der Song ist halt gut, finde ich. Deswegen, ich kann es gar nicht nachvollziehen.
Ja, safe, muss ich sagen, dass es mir da wirklich sehr ähnlich geht wie dir. Ich bin vorhin auch erschrocken, als ich dann plötzlich die YouTube-Zahlen gecheckt habe und die irgendwie so niedrig waren und auch Streaming insgesamt und so, weil ich damit gar nicht gerechnet hätte. Ich dachte so, ey, Wasel hat da jetzt echt mal wieder so ein Brett rausgehauen. Weil ja, so die Story, die du gerade beschrieben hast, so genau so ging es mir auch, ne? Ich bin so zum zum Hotel gefahren am Freitag und war da schon so, hab die ganze Zeit das Lied gehört und so, ja Mann, so, ich hab auch jetzt Bock, so das dann mit euch zu hören und so jedes Mal, wenn am Wochenende das Lied kam, ist mir so, weißt du, das war so ein geiler Moment dann und ich hatte einfach so durchgehend Bock auf dieses Lied einfach. Und bei Wasel war es halt bei mir in der Vergangenheit schon so oft so, dass der halt so Lieder rausgehauen hat und entweder ich konnte es mir echt gar nicht geben und für mich war es so wirklich unterirdisch oder ich hab so gesagt so, ey, oh mein Gott, das Lied ist krass. Und dann war das so auch am Ende des Jahres irgendwie so bei meinen Top 10, Top 20 Liedern oder so plötzlich dabei, weil ich so krass auf Ohrwurm gehört habe. Und ähnlich stelle ich es mir jetzt eigentlich auch bei dem Lied vor. Ich habe dann so überlegt oder hatte so gedacht so, ich könnte mir das Lied eigentlich auch so eine Stufe ruhiger noch vorstellen. Also es ist ja jetzt schon sehr elektronisch angelehnt und so. Und so ein bisschen so, ja, so ein bisschen in so eine Techno-Richtung so mit diesem Beat. Was ja auch irgendwie passt, weil gerade so dieses so, ich bin unterwegs, will eine Uber nehmen, dann Uber und sowas. Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen so Vorwärts-Vibe einfach. Und so zu dieser Geschichte, die er so auf dem Lied erzählt, so ein bisschen passt es auch irgendwie. Und mittlerweile habe ich mich eh dran gewöhnt. Aber beim ersten, zweiten Mal hören, habe ich so gedacht, so ey, eigentlich, wenn das so eine in so eine Trap-Richtung gegangen wäre und so ein bisschen ruhiger, hätte ich mir das auch gut vorstellen können. Und was mich am Anfang auch getriggert hat, ist, dass eben Federer so komisch ausgesprochen wurde. Aber ja, keine Ahnung, je häufiger man halt Lieder hört, desto mehr akzeptiert man die dann auch, wie die sind. Oder dann ist es auch plötzlich so, das ist genau das, dann ist es so gut, wie es gemacht wurde. Und da sind wir ja durch den Podcast auch krank, haben uns da ja krank verändert, so in dem zu unserem Hörverhalten, weißt du, auch schon alleine das, was du gerade beschrieben hast, man checkt mittlerweile so krass häufig die YouTube-Kommentare und Streaming-Zahlen dazu und dann lässt man sich manchmal auch voll beeinflussen dazu und eigentlich ist ja auch noch ganz geil, wenn man das nicht macht, sondern einfach wirklich mal so ein Lied 20 Mal hört, ganz unvoreingenommen und dann halt sieht man ja, wie man überrascht werden kann, wie das dann vielleicht auch in der Menge wahrgenommen wird. Und ich habe so zwei Arten von Kommentaren auch so rausgehört. Also es gibt so die einen, die sich wirklich diesen im Ghetto geboren Wasel von vor 10 Jahren zurückwünschen und dann aber auch so den wahrscheinlich erfolgreichsten Wasel innerhalb seiner Karriere, also die Musik, die er eben so vor 5, 6 Jahren gemacht hat. Ich fand eigentlich, dass das Ding so ein Schritt in die richtige Richtung war und bin jetzt mal hyped, was da kommt, weil er hat sich, wie gesagt, in den letzten 2 Jahren so ein bisschen rar gemacht, was Musik raushauen angeht.
Ja gut, er hat sich halt rar gemacht, weil er ja so die ganze Zeit am Schauspielen war und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die ihm so richtig gut tut. Ich hatte am Wochenende auch noch so eine Kritik zu 4 Blocks gelesen von irgendwie der Süddeutschen Zeitung, also auch sowas ganz Gehobenes kann man sagen, weil es ist nicht irgendwie ein Rapper, der das bewertet hat, sondern so Kritiker von so Fernsehsendungen und sowas. Und die haben den dann irgendwie mit dem jungen Gérard Depardieu verglichen und wie er diese ganze Serie zum Leben bringt und dass es da durch ihn erst so richtig real wurde. Und ich muss sagen, so einerseits so krass überrascht, dass so eine Instanz Wasel so bewertet, vollkommen richtig, ja, aber einfach so überrascht an sich über diese Aktion an sich. Aber muss halt auch ehrlicherweise so recht geben. Also ich finde, Wasel ist als Schauspieler einfach krass gut. Und ich meine, er hat jetzt auch nach 4 Blocks dann auch noch bei Asbest mitgespielt. Das heißt, das erklärt ja auch nochmal, warum er dann halt weniger Zeit hatte, Musik zu machen. Also, ja, also das Einzige, was mich dann wundert, ist, dass er halt eigentlich, der hat ja kranke Brecher, so Kleiner Cabron, was weiß ich, Millionen monatliche Hörer und so. Der ist top of the top. Und das geht echt irgendwie nicht in meinen Kopf rein, dass das Video irgendwie 35.000 Aufrufe hat. Weil alleine, wenn der das auf Instagram postet, so, yo, ich habe ein neues Video rausgehauen, dann müssten ja so mehr als diese 35.000 Personen von seinen, ich weiß nicht, 700.000 Followern oder was der da hat, da mal draufgehen oder jemand, der irgendwie denkt, ah ja gut, ich habe jetzt 4 Blocks geguckt, ich habe jetzt Asbest geguckt, ah okay, irgendwie ganz deutscher Pose, dieses Cover und so weiter. Das geht mir irgendwie nicht so ganz in den Kopf rein, keine Ahnung. Also, und für viele der 35.000 Streams sind wir ja verantwortlich. Also, ja. Dass da noch einige andere dazu gekommen sind.
Ja, das ist echt manchmal krass, weil man wirklich nicht so in den Zahlen drinsteckt irgendwie.
Ich frage mich auch, was jetzt sich so Judy, Young Mash und Wasel und so halt denken, weil ich meine, natürlich, man sieht ja die Zahlen und Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt denken so, ah shit Jungs, hätten wir den Song besser machen können, sondern ich weiß nicht, ich finde, der Song ist so eine Ebene und diese Kritik ist so eine andere Ebene von so hart eingesottenen Wasel-Fans, aber irgendwie erklärt das für mich das nicht so ganz. Naja, okay, so viel dazu. Wir können auf jeden Fall festhalten, dass wir beide den Song Crazy feiern, dass er wirklich unser Wochenende auch bereichert hat. Also war immer so ein gute Laune-Garant. Und wenn ihr auch wie der gute Vaisel so ein bisschen Tennis spielen wollt, ihr seid gerade so am Wochenende draußen, denkt euch, komm, ein paar Runden zocken, aber was macht man dabei? Man will ja auch irgendwie entspannt was hören und man will ja auch auf dem Laufenden bleiben über das, was im Deutschrap abgeht, dann folgt doch diesem Podcast. So einfach ist es schon. Einfach den Podcast abonnieren und dann, ob ihr Tennis spielt oder was auch immer ihr macht, im Hintergrund laufen lassen und zack, seid ihr informiert. Und wir können schon mal durch die Blume sagen, es kommen bald noch crazy Interviews raus. Also guckt auf jeden Fall, dass ihr dem Podcast folgt, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Und damit kommen wir zu unserem finalen Song, und zwar Flair, Wie ich bin.
Darum mache ich dir nicht News. Sag, was ich für schlechter Ruf. Gebe kein Fick Attitude. Das ist, wie ich bin. Drama bin zu kontrovers. Zeig mit dem Finger auf Flair. Weiß, dass du gerne so wärst. 20 Jahre Rapper, doch kein graues Haar. Lauf vor und alle anderen laufen nach. Kredibilität, ich hab genug gezeigt. Hinter den Kulissen hast du nur geweint. Immer wenn ich rede, bin ich zu cholerisch. Ich glaub, die Journalisten sehen das ähnlich. Zu viele Bitches seit dem Flair-Hype. Lass sie in die
Ja, Flair mit seiner neuen Single Wie ich bin. Und bei ihm gab's ja jetzt mittlerweile seit einem Jahr, haben wir ihn immer wieder mit dabei. Am Anfang war das Album Trendsetter 2 angekündigt. Dann war kam plötzlich der Sampler mit Maskulin, wo eben Bass-Sultan Hengst mit drauf war. Rosa, Symes hat produziert. Und jetzt gab's noch mal ein bisschen Sinneswandel bei Flair, wie er sein nächstes Projekt angehen will, was es überhaupt wird. Und hat sich jetzt dazu entschieden, den zweiten Teil zu Vibe rauszuhauen. Und Vibe war natürlich ein ganz prägendes Album in Flairs Karriere, mittlerweile vor 7 Jahren rausgekommen. Und da hat er schon irgendwie, ja, da hat halt so diesen Trap-Film wieder aufgegriffen und auch richtig gut umgesetzt zu der Zeit. So, da war das ja eh schon in Deutschland dann eben auch heftig am Kommen. Und Flair war dann schon mit einer der Ersten, der ihn dann auch zu dem Zeitpunkt wieder so gebracht hat, als es erfolgreich war. Flair hat das ja auch schon so Anfang, so, weiß nicht, 2012, 2013 auch diesen Trap-Film gemacht. Da hat es aber noch niemand so richtig gepeilt. Und dann 2016 ging das ja auch in Deutschland los. Und da war dann Flair aber eben auch wieder voll am Start und hat dann eben auch aus Richtungen Props bekommen, die ihn davor nicht so gefeiert haben. Oder ich habe auch viele Freunde irgendwie, die zu dem Zeitpunkt dann angefangen haben, Flair zu hören, obwohl sie davor auch schon viel Deutschrap gehört haben. Was natürlich da auch mit reinspielt, war, dass eben dann zu der Zeit so alles cool mit Farid war und da sich natürlich dann auch wieder Türen in der Szene geöffnet haben. Ja, auf jeden Fall ist jetzt Flair mit seiner neuen Single am Start, volle Power auch, gibt richtig Gas und will natürlich jetzt erstmal von dir wissen, was du zu dem Song sagst, Sherwin.
Ich war erstmal überrascht, dass es in letzter Zeit so viele Songs rauskommen, die so ich-bezogen auf den Artist sind. Letzte Woche hatten wir noch dabei, was macht Jizzes, jetzt Flair, wie ich bin. Aber ich finde den Song gut und auch, was du gerade beschrieben hast, bei mir war es so, dass ich Flair früher gehört habe. Also so natürlich, so ich bin so mit Neue Deutsche Welle so reingekommen und dann irgendwie so die ein, zwei Alben danach und dann war bei mir aber so eine Pause und mit Vibe bin ich dann auch wieder zurückgekommen zu Flair und habe dann das Album auch echt krass gefeiert, muss ich sagen. Deswegen bin ich hyped darauf. Der Song ist jetzt nicht so, dass der bei mir so rauf und runter läuft, aber trotzdem verstehe ich so voll, warum der gefeiert wird. Und ich finde auch zum Beispiel das Video ist geil gemacht. Er bringt diese Energie aus dem Song auch so im Video wieder, wie er dann so in dieser Menschenmasse steht und alle das so abfeiern und so. Also der macht es einfach nice. Und deswegen, also ich freue mich sehr auf Vibe, muss ich sagen. Und auch deswegen, weil in der letzten Vibe-Box war ein Boxinhalt, der mir bis da seitdem hier nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Und zwar hatte Flair da sein eigenes Parfüm drin. Vibe Om. Und ich habe es nie gerochen, aber es gibt so eine Internetseite, die heißt Parfumo. Und da kann man so Parfums bewerten und so. Und da sind die Leute ultra kritisch unterwegs. Und ich bin ja so ein kleiner Parfüm-Freak und so ein kleiner Jeremy Fragrance, was so Düfte angeht. Und dieses Vibe-Om hat so richtig gute Bewertungen. Es war jetzt auch nicht viele, aber so, also anscheinend soll es kriechen wie so manche Vintage-Parfüms, die irgendwie voll den Legendenstatus haben. Und falls Flair diese Reihe fortsetzt und nochmal so ein Parfüm reinmacht, ich glaube, dann wird das meine meine erste Deluxe-Box, die ich mir gönnen werde.
Ein Boxinhalt ist schon bekannt gegeben, und zwar eine Lederjacke oder Collegejacke oder ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich hatte nur so ein Bild gesehen, wo hinten drauf dann Vibe 2 drauf steht. Aber da muss ich ehrlich sagen, also Flair ist ja auch echt wild im Fashion-Bereich unterwegs. Du hattest ja jetzt auch am Wochenende, wo du nochmal Props von meiner Seite aus bekommen hast, hattest ja am Wochenende dieses eine Agro-Shirt am Start, so eine dieses Agro-Berlin-Shirt aus dieser Kollektion, die vor einem Jahr oder so rauskam von Flair und Spectre. Und da muss ich sagen, haut der Flair immer geile Sachen raus. Also allein für die Kollektion wirklich so, wirklich sehr, sehr heftig. Aber bei dieser Jacke, die jetzt in dieser Vibe-Box drin sein soll, dachte ich so, boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer damit draußen rumläuft und dass das wirklich so, also dass man sagt so, ja, man sieht nice aus. Vor allem, ich finde, wenn da nur Vibe stehen würde, wäre es so voll in Ordnung, aber ich weiß nicht ganz genau. Ich weiß auch nicht, ob wirklich so ein Album jetzt so Vibe 2 heißen muss, weil ich finde, Vibe ist so ein geisteskranker Albumtitel, aber das ist so ein Wort, was so alleine steht, weißt du, und so sich so gut anhört. Aber ich finde, nicht jeder Albumtitel ist dafür gemacht, dass man da noch einen zweiten Teil dazu rausbringt oder einen dritten Teil oder so. Nicht so wie so JBG oder Carlo Cooks Nutten oder sowas, weißt du. Das sind so, finde ich, eher so Titel, wo es eben dann auch so Fortführungen geben kann und wo sich das dann auch nochmal irgendwie krasser anhört. Aber gut, zum Lied. Ich finde, es ist eine gut gelungene Single, so eine gut gelungene Aufmachsingle zum Album. Mein persönlicher Favorit jetzt nicht unbedingt, aber ich habe auch gemerkt, ich muss nochmal so das Lied häufiger hören. Sind trotzdem starke Statement-Lines auch auf jeden Fall dabei. Und wenn man sie zum Beispiel auch mal mit Wasel vergleicht, so, Wasel hatte echt sehr kurze Parts bei seinem Lied am Start und da ist Flair auf jeden Fall ein bisschen anders unterwegs. Also finde ich, macht so Hoffnung auf mehr und freut man sich jetzt auch darauf, dass da jetzt so wieder eine Flair-Solo-Promo-Phase losgeht, die ja auch soundtechnisch vielleicht diesmal ein bisschen anders wird, denn Flair hat sehr viel mit Symes zusammengearbeitet, also wirklich dem Hausproduzenten von Maskulin. Es war eine wirklich sehr lange Zusammenarbeit bei den beiden über mehrere Jahre hinweg. Ich glaube, das ist kurz nach dem ersten Teil von Vibe gestartet, irgendwie in dem Zeitraum so ungefähr. Und jetzt ist es aber so, dass eben Flair nach neuen Produzenten sucht. Bei Wie ich bin hat Symes noch mitgearbeitet und der macht jetzt aber sein eigenes Ding. Laut Flair kein Streit oder sowas, sondern halt einfach ja ein bisschen Veränderung. Er kann auch nicht so viel dazu sagen. Anscheinend war irgendwas mit Symes auch ja private Sachen, Familie und so weiter. Ja, die beiden werden vorerst nicht mehr zusammenarbeiten auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Ich bin auch mal gespannt, aber ich bin fast irgendwie so ein bisschen positiver Dinge, weil ich finde, Flair ist so ein Charakterkopf und hat so einen eigenen Vibe, halt kann man ehrlicherweise sagen. Und wenn man den jetzt irgendwie auf mit, wenn ich mir so vorstelle, den mit krassen anderen Produzenten zu kombinieren, dann könnte da echt was Spannendes bei rumkommen. Von daher, vielleicht ist es jetzt auch eine Veränderung, die einfach mal, ja, mal fällig war irgendwie. Es sah ja so aus, als ob sich da alles im Guten getrennt hat und sowas. Es ging dann auch direkt noch so Gerüchte los, dass er sich auch irgendwie von Bastl Hengst getrennt hat und so ein Kram, was er aber gesagt hat, nee, stimmt nicht, ist nur Fake.
Der macht jetzt heftig viel Casino-Streams zusammen mit seinem Bruder. Die sind jetzt sogar nach Malta anscheinend ausgewandert und machen da die ganze Zeit Casino-Streams. Was so ein bisschen lustig ist, auf Twitter postet er dann halt immer sowas von wegen, yo, ich bin jetzt live, und er kriegt da halt schon irgendwie auch ein bisschen Hate. Und dann kriegt er immer halt so Tweets reingedrückt irgendwie, wo dann so ein Meme ist von so Nina Chuba und so von wegen so, guck mal, wie die Antwort mehr Faves bekommt als dein Original-Tweet so ungefähr. Und irgendwie ist das mittlerweile so ein Insider.
Ja, wild, okay, das hatte ich so noch gar nicht mitbekommen, auch dass er da jetzt diese Casino-Streams macht aus Malta. Da ist das echt crazy. Ich war einmal auf Malta für so 5 Tage oder so und damals noch so als, ich weiß nicht mehr, Schüler oder Auszubildender oder so, wirklich so auf komplett Budget unterwegs gewesen. Und dann hatten wir so ein super günstiges Airbnb irgendwo. Und die ganze Stadt drumherum war jetzt nicht so besonders krass oder luxuriös oder so. Aber an jeder Ecke ist ein Casino und du gehst da rein. Alles ist voll mit Rentnern, die da den ganzen Tag chillen und so, also wirklich ununterbrochen spielen. Und du bekommst dann halt in den Casinos immer kostenlos Getränke und auch teilweise so Snacks, die so alle paar Stunden so rumlaufen. Und da auf Malta ist es so krass in der so Gesellschaft irgendwie drin, keine Ahnung, ich komplett getriggert, dass da draußen rum so relativ lame war tagsüber, aber dann so in den Casinos hast du so die krasseste Zeit überhaupt und man denkt so, soll man jetzt rausgehen und was zu essen kaufen und was zu trinken oder bleibt man da drin und schmeißt halt nochmal einen Euro rein und kann dann so essen und denke so, ganz heftig, was da abgeht. Ja, so viel zu Malta. Eine andere Sache, die ich noch sagen wollte. Er rappt jetzt hier in dem Song einen Part, wo er sagt, so ist er einfach crazy oder ein Genie. Und das ist so ein Part, den ich echt bei Flair fühle, muss ich sagen, weil einerseits denke ich mir voll oft so, was stimmt nicht mit dem oder keine Ahnung, manchmal halt so, wie er sich halt auf Social Media gibt oder seine Aussagen oder so. Wir kommen gleich noch zu dem Beef mit Animus und so und MC Boogie und so. Und dass man sich einfach fragt, so, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann war er jetzt zum Beispiel bei diesem Worldwide Wohnzimmer, was anscheinend so der neue Move im Deutschrap ist, wo Kollega ja auch war zu seiner Promophase, war jetzt Flair auch zusammen mit Rosa und die haben dann eben gegen diese beiden Brüder da dieses Spiel gemacht, habe ich letztens schon erklärt, man muss eine Quizfrage beantworten, wenn man sie falsch beantwortet, muss man so einen ekligen Shot trinken. Und da war eben Flair und weil es jetzt nicht so eine Interviewsituation war, wo quasi ein Reporter ist, der ihn was fragt und es geht nur um Flair und er kann quasi erzählen, was er will und sich in eine Rolle reinsetzen, wie er will, sondern es war halt so ein Miteinander und Jokes und hier und da und mal wird der was gefragt und mal der und so. Da war Flair einfach so er selbst, habe ich das Gefühl, und super korrekt, super charmant, lustig, einfach so ein witziger Typ, mit dem man gerne mal so irgendwie quatschen würde oder so, weißt du, was ich meine? Und dieses dann, ist er ein Genie oder crazy oder sowas, das spiegelt es so krass wider. Und ich frage mich da echt so ein bisschen Moneyboy-mäßig manchmal, wie viel ist real und wie viel ist so gespielt, um einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen durch so Anecken und so.
Ja, ich finde auch zum Beispiel, also Flair wird ja auch manchmal immer so ein bisschen dümmlich dargestellt oder so, aber ich muss schon sagen, dass ich häufig so dachte, so ey krass, der hat schon irgendwie immer auf alles eine Antwort und ist schlagfertig. Und klar sind es jetzt auch nicht manchmal so die eloquentesten Antworten und das hat jetzt vielleicht auch nicht immer alles so krass Wortwitz wie bei irgendwem anders oder so, aber trotzdem so auch seine Art, wie er redet und sowas und er spricht mit Leuten und die fragen ihn manchmal auch zu anderen Dingen außerhalb von Rap irgendwas und so und da ist Flair irgendwie immer am Start und ich bin jetzt auch nicht so bei allem 100% d'accord, was er sagt, aber manchmal haut er echt so Dinge raus, wo ich so denk so, ja, man hat schon irgendwie recht mit dem, was er sagt. An welchen Stream denkst du gerade, dass du lachst?
Nee, ich habe gerade meine Notizen gelesen. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe gerade meine Notizen gelesen. Du musst ganz kurz lachen. Gebe dir vollkommen recht. Das war ja das, was ich gerade gemeint habe. Aber ich habe gerade noch was gelesen. Und zwar, das habe ich gerade vergessen zu erzählen. Und zwar bei diesem Worldwide Wohnzimmer. Da wurde er gefragt, wie er denn dazu kam, Rosa zu signen oder wie die sich kennengelernt haben. Und er meint dann so auf so voll trocken, er hat die vor 2 Jahren auf Instagram angebaggert, dann hat die ihm einen Korb gegeben, dann war so 2 Jahre Funkstille und irgendwann meinte sie halt so, jo, ich mache übrigens auch Musik und dann hat man wieder irgendwie so angefangen, aber so, dass er halt so auf ehrlich so dieses raushaut. Und was ich auch noch geil fand, ey, ich habe letztens so ein Meme gesehen, das ist schon etwas älter, aber das war auch so wirklich Peak-Flair-Modus. Und zwar hat sich so eine Designer-Küche bauen lassen, ja, und hat dann so eine Kaffeemaschine, die so in der Wand versenkt ist. Also die ist quasi so ein Teil von so einer Wand und geht nur so ein bisschen rein, wie so eine Kurve, und da passt dann so eine Tasse rein, ja. Und dann hat er sich darüber aufgeregt, dass in seiner Star-Trek-Küche, wie er es genannt hat, diese Kaffeemaschine so voll reinscheißt. Und zwar gibt die ihm jeden Tag so Projektaufgaben, ja, in der Schule. Da musste man zum Beispiel diese Schale lernen. Und er meint so, das macht ihn komplett fertig. So, ich muss ganz kurz wieder mich raffen. Aber so, er meinte so, ja, diese Kaffeemaschine gibt ihm die ganze Zeit so Projektarbeiten. Immer wenn er sich so einen Kaffee ziehen will, kommen so 10 Aufgaben, die er lösen muss. Wie so Schale lernen, Wasser nachfüllen und so. Und hat dann so richtig gegen diese Marke geshootet, dieses Miele. Und dann waren so, die Kommentare waren nur so, bring mir die Adresse von diesem Gründer und sowas. Heißt so.
Komm, Billy Wilder Promenade, Miele Gründer.
Aber da können wir direkt anknüpfen. Und zwar, eh habe ich schon gesagt, Animus Beef. Um das ganze Ding aufzurollen, fehlt uns hier komplett die Zeit. Auf jeden Fall, es ging in die nächste Runde und Animus hat geshootet und Flair hat geshootet. Und dann hat Flair gesagt, man soll ihm doch bitte die Adresse geben von Animus' Familie in Heidelberg. Also er ist auf diese Schiene gegangen. Und was ich dann sehr wild fand, Flair hat dann anscheinend den Bruder von Animus identifiziert und der ist anscheinend, hat nichts mit Rap zu tun, sondern ist halt so komplett in dieser Businesswelt und der hat dann, ist eben auf LinkedIn und hat dann auch so ein Bild mit so einem Anzug und weiß nicht, ich glaube, der arbeitet in irgendeiner Beratung oder Kanzlei oder sowas. Und hat dann ein Bild von dem Bruder von Animus auf Instagram gepostet und sowas dazu geschrieben, wie so, ja, wenigstens einer von den beiden ist irgendwie normal im Leben. Und wenn ich mir das so vorstelle, du hast so nix mit Rap am Hut, du bist so voll in so einer Welt, wo das auch gar nicht reingehört, dass so deine Kollegen oder du hast wichtige Kunden oder sowas, ja. Und dann kommt so jemand wie Flair und postet halt dein Bild einfach so auf Social Media und so ganze Deutschrap-Szene checkt auf einmal so, wer du bist, weiß nicht, was am nächsten Tag bei Arbeit abging oder sowas, dass du da in sowas reingezogen wirst, wo du gar nichts für kannst eigentlich, nur weil dein Bruder und Flair sich halt so die ganze Zeit beefen. Also das fand ich schon, war schon ein Move, der hätte nicht sein müssen.
Ja, safe. Das muss ich jetzt auch nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, weil ich vorhin gesagt habe, so bei Flair gibt's auch oft so Sachen, wo ich denke, so ja, Mann, da hat er voll recht. Ich finde, sowas ist echt, das weiß nicht genau, das gehört da, finde ich, nicht so mit rein, weil so, wenn Animus Stress mit Flair macht, hat halt sein Bruder gar nichts damit zu tun, so. Und kann ja sogar sein, dass die vielleicht auch nicht guten Kontakt oder so haben, so. Das heißt, so, es gibt einfach keinen Grund, dann irgendwie halt Familienmitglieder damit reinzuziehen, die halt nichts dafür können, wenn jetzt Animus in seinem Podcast Welle gegen Flair macht. Das Ganze ist auch noch ein bisschen weitergegangen und es ging dann eben darum, glaube ich, dass Animus sich auch über die YouTube-Zahlen von Flair gewundert hat, die du ja vorhin auch angesprochen hast, und jetzt schließt sich da auch langsam der Kreis, weil ich habe da mal ein bisschen verglichen und es ist halt wirklich so, man steckt manchmal irgendwie nicht in diesen Zahlen drin. Also was ich so sehe, ist, dass so die ganzen, ja, wie soll man sagen, ne, so Oldschool-Leute mehr Klicks auf YouTube haben als so die New Wave und die dafür halt stärker im Streaming so sind. Aber irgendwie sind es halt manchmal schon so Zahlen, die ich so gar nicht so richtig greifen kann. Und Alex und Maxwell und Flair haben jetzt beide relativ ähnliche YouTube-Zahlen zum Beispiel, so 350.000. Bei Alex und Maxwell läuft der Song auf Spotify aber doppelt so gut. Der hat so 280.000, bei Flair so 140.000 circa. Dann Samra und Casey, die Kombi, die haben auf YouTube viel, viel weniger, also nur 240.000 auf YouTube und dafür aber auf Spotify 474 mittlerweile. Also wiederum viel, viel mehr als dann Alex, Maxwell und Flair. Und Waisel hat auf Spotify genauso viele Streams wie Flair, also ungefähr, ne, so 150.000 auf Spotify, und hat aber eben bei YouTube, was wir vorhin auch die ganze Zeit gesagt haben, 38.000. Views, was dann halt 300.000 Views weniger sind als ein Flair. Also irgendwie manchmal voll komisch, wie solche unterschiedlichen Zahlen dann zustande kommen und dass die eben, ne, so diese Bewegung von YouTube zu Spotify da so unterschiedlich ist bei den einzelnen Liedern. Und ich glaube, das könnte man jetzt an diesem Release Friday gerade ewig weiterführen, wenn man sich da alle miteinander anschauen würde und das halt ein bisschen vergleicht.
Ja, so eine Sache, die halt voll mit reinspielt, sind halt, glaube ich, diese Playlisten. Die haben ja mittlerweile so eine Macht und zum Beispiel Waisel und Flair sind beide nicht in Modus Mio mit ihrem neuen Song. Und das macht halt, glaube ich, schon mal richtig viel aus. Und auch auf Deutschrap brandneu, was ja so die zweitgrößte Playlist irgendwie dahinter ist, sind die auch nur sehr weit hinten gelistet, wohingegen zum Beispiel ein Casey und ein Samra, die sind auf 1 mit ihrem Song, ja. Da ist ja auch, da müssen wir echt uns auch mal so ein bisschen reinfuchsen irgendwie, was da so abläuft, weil da gibt's dann irgendwie so Kuratoren und mit denen kann man, glaube ich, auch sprechen und auch ein bisschen, dass man da vielleicht fließen da irgendwelche Gelder oder so, wer wo gelistet ist, müssen wir uns mal beschäftigen, so, keine Ahnung, ja. Aber was mich dann doch wundert, um diesen Satz abzuschließen, ist es dann doch Flair fast 10-mal so viele Streams auf YouTube hat wie ein Waisel. Weißt du, das ist dann wieder, macht dann wieder irgendwie nicht so viel Sinn für mich. Aber gut, ich würde sagen, wir haben noch 3 Themen für heute am Start. Capipano, San Diego mit seinem neuen Spiel mit Mois und Shindy gegen Farid Bang. Deswegen ziehen wir an dieser Stelle mal ein Fazit. Ich bin wirklich gespannt, wie dein Rating diese Woche ausfällt, weil es ja viele gute Songs auch am Start waren. Und zwar Simba mit Playboys weinen auch, Samra und Casey Rebel mit Platin, Fahrt mit Gott, Waisel zusammen mit Judy und Young Mash mit Federer und zu guter Letzt Flair mit Wie ich bin. Was ist denn dein Song der Woche?
Yes, also auf jeden Fall Waisel, würde ich sagen. Hab den einfach so häufig schon gehört, so krass gefeiert auch wirklich so von Anfang an dann auch direkt. Und Trotzdem muss ich an der Stelle auch nochmal Simba erwähnen, so den werde ich jetzt noch in Zukunft, glaube ich, häufiger hören, weil der wirklich auch echt ein starkes Lied da rausgebracht hat, deswegen so die beiden, aber Wasteel ein bisschen mehr. Wie sieht's bei dir aus?
Bei mir ist diese Woche Simba, also auch ganz klar irgendwie, weil da weiß ich schon, dass ich den noch krass oft hören werde. Natürlich Wasteel dem geschuldet, dass wir das ganze Wochenende irgendwie auf Partymodus waren und so haben ihn relativ häufig gehört, aber ich finde, der Simba-Song hat mich echt gecatcht und überrascht, deswegen ist das mein Song der Woche und wir sind natürlich auch gespannt, wie ihr abstimmt. Stimmt bei Spotify und würde sagen, damit kommen wir zu den Themen von heute.
Wahre Geschichten, echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Genau, und wir starten mal mit einem Thema, was wir letzte Woche schon ein bisschen angerissen haben. Und zwar gab es neue Bewegung bei Pano, Capital Bra und sogar auch in Engie. Was ist passiert? Pano war ja in den letzten 6 Monaten bei Bra Musik gesigned, wurde eben als neues Signing da vorgestellt, hing viel mit Capi ab, waren zusammen in Dubai am Start, haben zusammen viele Lieder rausgebracht, Woche für Woche. Und es war jetzt gar nicht lange her, dass die letzte gemeinsame Single rauskam und plötzlich hat Pano eben ein Lied angekündigt, von ihm eben, was dann auch auf einem neuen Channel released wurde und hat eine Story gemacht, so von wegen, yo, ich wurde jetzt häufig gefragt, so was eigentlich mit Capi, was mit Bra Musik, er ist da nicht mehr, will das einmal kurz klarstellen, aber kann dazu nicht mehr sagen, weil der Bratan sonst halt, die Follower auf ihn hetzen wird und, so seine Version der Wahrheit aussprechen wird. Darauf hat dann Capi direkt reagiert. Das Ganze ist jetzt ungefähr so 10 Tage her und hat gesagt, so Pano, sag, was du willst. Er sagt immer die Wahrheit und darauf hat dann Pano nochmal mit einer Insta-Story so ein bisschen gekontert, so von wegen, so ging ja relativ schnell, dass Capi reagiert hat, geht schneller, als dass er auf WhatsApp-Nachrichten antwortet und so. Und ja, vielleicht auch so ein kleiner Hint, warum es da nicht mehr gepasst hat irgendwie. Man kennt das Ganze ja auch schon so von Angie und Capi, wo es eben auch so Vorwürfe gab. Angie probiert monatelang Capi zu erreichen und kriegt keine Antwort mehr und so weiter. Auf jeden Fall sind dann so 2-3 Tage vergangen. Und dann ist Capi mit Barello live gegangen und wurde dann eben auch auf dieses Pano-Thema angesprochen und hat gesagt, so ey, er hält niemanden auf, Pano wollte nicht mehr bei ihm sein und hat dann außerdem eine Line gegen Angie getroppt und es hat sich so ein bisschen so angehört, als wollte Capi das sozusagen machen. Also nicht, als ob das jetzt so Freestyle war, sondern er war so, ich habe nur so einen kleinen Ausschnitt gesehen und da hat er irgendwie sozusagen so die Situation eingefädelt, so dass Barello ihn was fragen soll oder sowas. Und die Line war dann eben, Leute sagen, ich bin Junkie, mach doch einen Piss-Test und dann kommt gar nichts dabei raus, wie bei Angie seinen Diss-Tracks. Und das Ding ist dann natürlich auf jeden Fall viral gegangen, weil es auch so eine erste richtige Reaktion auf diesen Diss-Track damals vor 2 Monaten war. Und Angie hat dann auch direkt irgendwie eine Story hochgeladen, ja, wo er nochmal so, ja, Fick 31er so ein bisschen unterwegs war, irgendwie so eine Hörprobe gehört hat. Das war aber erstmal so das Einzige, was von Angie kam. Stattdessen hat sich dann aber Pano eingeschaltet und auch mal kurz was in die Kamera, in die Story gerappt. Der Bratan tut in Stories so, als ob er glücklich ist, doch ich zeig den Leuten, wie der Bratan wirklich ist. Und dass wir ehrlich zu dir waren, das bereuen wir. Wir sind nicht sauer auf dich, wir sind nur enttäuscht von dir. Vor Bra-Musik musste ich Tresi knacken, Hazy ticken. Doch nach dem Diss von Angie mussten wir dich babysitten. Erzähl die wahren Fakten, du musst nicht auf Harten machen. 5 Minuten haben dich wochenlang nicht schlafen lassen. Und das ist natürlich auf jeden Fall mal ein paar Statement-Lines, die er da rausgehauen hat. Und kann jetzt natürlich auch wieder spannend werden, ne, die ganze Geschichte, weil Pano eben in einer sehr entscheidenden Zeit Capi miterlebt hat, nämlich eben in den letzten 6 Monaten, als Capi diesen heftigen Beef mit Angie hatte und Pano dadurch natürlich viel weiß, was da so im Hintergrund passiert ist. Und da natürlich auch ordentlich auspacken kann, wobei ich halt nicht weiß, wie viel jetzt Capi gegen Pano in der Hand hat. Also könnte alles irgendwie ein bisschen kritisch werden für Capi und bin gespannt, wie er die Situation handelt. Anscheinend gibt's auch Gerüchte, dass Capi irgendwie noch einen Diss-Track gegen Angie vorbereitet oder schon fertig hat oder so. Und Angie hat eben auch gesagt, so dieses Jahr wird noch ganz witzig. Also für jeden Deutschrap-Fan, der auf Beef steht, ist natürlich jetzt große Hoffnung, dass das Ganze irgendwie in den nächsten Monaten nochmal ein bisschen weitergeht.
Ich kann mir halt vorstellen, dass Pano sowas in der Hand hat, wie man halt eh schon die ganze Zeit so denkt durch die Angie-Beef-Geschichte, also irgendwas mit Drogen und dies und das und jenes und sowas. Aber ich finde, vor 1-2 Wochen haben wir noch darüber gesprochen, dass wir so diesen Capi-Song so gar nicht gefühlt hatten mit seinem neuen Signing Ilatch, der jetzt zum Beispiel auch irgendwie gar nicht mehr in den Stories vorkommt for no reason. Keine Ahnung, ob das auch schon wieder vorbei ist oder sowas. Aber so, dass wir den Song nicht so gefühlt hatten und waren beide so der Meinung, dass halt Capi aber nur so einmal wieder was Krasses droppen müsste und jeder wäre wieder Fan. Und ich finde alleine dieser kurze Part, dieser Mini-Part, der war schon so gut, weil er so auf dieses Piss-Test eingeht, dann das Vergleich mit Angies Diss-Track und ich einfach, weißt du, sowas, mach mal einen Song, der so auf diesem Level ist wie diese eine Line und vorbei. Weißt du, so, das ist halt das, was sich jeder wünscht.
Also hast schon recht, Capi hat da wirklich eigentlich ein krasses Potenzial, wenn der jetzt einfach mal wirklich 3 Monate kein Song, auch nicht irgendwas mit Ilatch oder Osan oder wer jetzt so bei ihm gesigned ist, sondern wirklich mal so 3 Monate kein Song und dann mit einer Antwort auf Angie zurückkommen oder von mir aus 1 Monat, ne, aber einfach mal so ein bisschen Ruhe und dann halt wirklich so was Krasses raushauen, wo dann jeder Rap-Fan auch mit Spannung mal wieder drauf guckt und so, okay, krass, Capi äußert sich jetzt zu diesen ganzen Sachen. So, weiß nicht, wie die Faktenlage im Hintergrund ist, aber trotzdem wäre es halt einfach schon allein aus dem Unterhaltungsfaktor, wäre es halt mega geil und so Capi hat's ja an sich schon irgendwie drauf und dann wird's halt auch wieder eine Antwort geben von Angie und könnte schon spannend werden. Wie gesagt, ich bin auch gespannt, was ein Pano alles auspacken kann. So, der hat den halt live miterlebt für mehrere Monate. Also ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, was da alles so bei Bra-Musik im Hintergrund geht. Wir werden da berichten, wie das Ganze weitergeht und machen jetzt erstmal weiter mit San Diego und Mois und einem Handygame.
Ja, genau. Und zwar haben die beiden jetzt eine App rausgebracht, die heißt Spaghetti Break. Und das Ganze sorgt auf jeden Fall für ordentlich Furore, vor allem auf Twitter oder, wie man mittlerweile ja sagen muss, X, wie die App ja jetzt umbenannt wurde. Die heißt ja nicht mehr Twitter, was mich jedes Mal geistkrank verwirrt. Auf jeden Fall heißt das Spiel Spaghetti Break und ich bin jetzt gar nicht so in dieser San Diego Bubble drin. Ich kann jetzt nicht so nachvollziehen, ob das jetzt irgendwie eine Connection zu ihm hat oder so. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach so ein Handygame. Und er postet halt die ganze Zeit so, ey, wir sind jetzt Charts Platz 3, Platz 1 und so weiter von den App-Charts. Und das ist auch tatsächlich so. Ich habe mir vorhin die App selber runtergeladen, weil ich dachte mir so, wir können es schon mal testen. Dann wisst ihr, worauf ihr euch so einstellen müsst. Und es ist halt irgendwie so ein ganz witziges Handyspiel, muss ich sagen.
Was ist denn dein Highscore?
Also man,
weil ich habe mir vorhin auch die App geholt.
Ich bin, glaube ich, bei 45. Ich habe aber auch nur so 5-mal gespielt oder sowas. Aber um mal ganz kurz zu erklären, was das Spiel überhaupt macht, damit ihr versteht, worum es geht, ja. Man hat so ein bisschen wie bei Fruit Ninja früher, wo man ja so Früchte zerschlagen musste, kommen quasi so vom oberen Bildschirmrand so Spaghettis runter, die aneinandergereiht sind mit Tomatensauce. Also eine Spaghetti, Tomatensauce, nächste Spaghetti. Und man muss die immer so cutten, indem man an der Stelle, wo die Tomatensauce ist, über den Bildschirm fährt. Und damit kriegt man halt Punkte. Und dann kommen noch Fleischbällchen rechts und links, die kann man auch so durchslicen, dann bekommt man so extra Power oder sowas, ja. Und das ist alles schon. Und deswegen kann ich weder was Gutes noch was Schlechtes dazu. Also ich finde, das Spiel ist halt witzig für das, was es ist. Ich finde, Fruit Ninja war auch witzig und ich finde, das Spiel ist gut gemacht. Es macht irgendwie Bock, wenn man kurz was spielen will. Aber alles dahinter, um auch mal so auf letzte Woche mit Echo Fresh so Bezug zu nehmen, verstehe ich halt gar nicht. Also weil es hat jetzt keinen Rap-Bezug, keinen San Diego-Bezug, kein gar nichts, sondern es ist einfach ein Spiel. Und ich weiß nicht, welche Rolle da San Diego gespielt hat. Er hat ja das Spiel offensichtlich nicht selber programmiert, sondern wahrscheinlich irgendwie investiert mit Mois in ein Team, die das programmiert haben oder so. Deswegen, ich kann ein bisschen verstehen, dass sich die Hardcore-Fans darüber aufregen, aber so an sich Bro, lass den doch Spiel rausbringen, oder? Keine Ahnung, wie siehst du das?
Also mein Highscore ist 27, um das erstmal vorwegzunehmen. So, aber ich habe nicht fünfmal gespielt wie du, sondern so ein, zwei Mal. Also vielleicht knacke ich dich da noch. Ist mir aber auch aufgefallen, wie krass lange ich gar keine Handyspiele mehr gespielt habe. Also so früher war das ja so voll das Ding, so mit so Doodle Jump, Subway Surfer, Fruit Ninja oder sowas. Und ich weiß gar nicht ganz genau, natürlich hängt das auch mit dem Alter zusammen, aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, ob die, die jetzt heute so 14, 15 oder so sind, ob das immer noch so ein krasses Ding ist, halt wenn du auf dem Weg zur Schule bist, noch so Handyspiele zu zocken oder ob du halt mittlerweile so krass eben, du hast so TikTok, YouTube, Spotify, alles möglich. So, bei uns war das ja damals so einfach andere Situation, du bist so zur Schule gefahren und keine Ahnung, du hattest so vielleicht zu dir ein paar CDs oder so runtergeladen, die du so im Hintergrund hören kannst, aber hattest ja sonst nicht so eine krasse Entertainment-Möglichkeit mit deinem Handy, weil so Datenvolumen und all die Sachen so Krise waren. Und
du hattest halt nur so ein iPod Touch, wo halt eh kein Internet drauf war.
Ja, genau. Games also das drauf. War ja dann noch nicht mal unbedingt so diese krasse Smartphone-Zeit oder sowas. Deswegen bin ich mir gar nicht ganz sicher, wie heftig Handyspiele insgesamt noch abgehen. Ich glaube, viel Hate bei den Fans ist gerade am Start, weil ja jetzt auch dieses Album Bratans with Attitude rauskam von Juri und Skenzer oder wie der heißt. In dem Zusammenhang mit der Album-Promo wurde ja auch das Moist-Signing bekannt gegeben und ich glaube einfach viel Hate ist gerade da, dass die Musik insgesamt nicht so gut ist, beziehungsweise dass halt viele Fans halt San Diego vorwerfen, so, ey, deine Promo-Moves, die bringen den Fans gar nicht mehr so viel, so irgendwie, wir wollen auch mal Mucke von dir hören, man ist dann enttäuscht, was halt so die ganze Zeit kommt und dann ist halt irgendwie nur sowas, dass man jetzt halt so ein Handyspiel rausbringt, statt dass halt irgendwie San Diego vielleicht auch wieder mehr im Vordergrund steht. Und irgendwie auch dafür sorgt, dass die Sachen, die rauskommen, wirklich so ein bisschen Fanlove entgegenbringen. Also das, was ich rausgelesen habe, weil San Diego Bubble auf Twitter ist auf jeden Fall voll am Start, geht eben in die Richtung. Und was mich noch gewundert hat, ist, dass San Diego im Moment auf jeden Fall noch sehr offensiv Props an Farid Bang gibt. Weil das ist ja gerade eigentlich so ein bisschen so eine Frage, die man sich auch im Deutschrap stellt, ne? San Diego Kollega waren eigentlich wieder cool miteinander, dann ist diese ganze Sache passiert, so San Diego signed Mois, Kollega ist sehr cool mit Asche im Moment. Wo steht da jetzt eigentlich so, ne, wie ist das Verhältnis jetzt zwischen Kollega und San Diego und damit inkludiert natürlich auch Farid Bang, ne? Deswegen hat es mich sehr überrascht, dass San Diego gerade den neuen Trailer zu dem nächsten Farid Bang Album geteilt hat auf Instagram, nämlich Asphalt Massacre 4.
Ja, genau. Und das, was jetzt rauskam, war eben ein Video auf dem YouTube-Channel von Farid Bang. Und das Video heißt Bis zum Ende, in Klammern Teil 1. Das Ganze geht 4 Minuten und 46 Sekunden. Das heißt, wer weiß, wie viele Teile das haben wird. Das kann ja auch so eine Miniserie oder sowas sein. In dem ersten Teil bekommt man, also sieht man auch Farid Bang gar nicht. Falls er überhaupt mitspielt, weiß man gar nicht, sondern es geht irgendwie um so Jugendliche, die so ein bisschen Beef miteinander haben. Ich kann es nicht mehr so komplett wiedergeben. Irgendwie die einen sind so Sprayer und die anderen sind irgendwie so Kiffer oder so. Und dann haben die irgendwie geraten die aneinander. Irgendwie sowas war da, ja. Auf jeden Fall, ja, Asphalt Massacre 4 kommt jetzt raus. Deluxe Box gibt's auch schon zum Vorbestellen. 49,90 €. Ist ein T-Shirt und ein Hoodie drin. Und Farid Bang hat ja auch gesagt, es wird entweder sein bestes oder sein letztes Album. Also wirklich große Töne. Und in diesem Zug ist dann eben eine Sache passiert, die wahrscheinlich niemand erwartet hätte. Und zwar hat Shindy einen Ausschnitt aus dem Intro-Track von Farid Bang veröffentlicht, wo Shindy selbst gedisst wird. Und er hat den auf Insta gepostet und dazu, wenn auch grammatikalisch nicht korrekt, geschrieben, whack, also quasi schlecht. Und daraufhin hat Farid Bang reagiert, indem er in seine Story ein Emoji gepostet hat, was lacht. Und das Ganze hat dann eben auf Social Media dafür gesorgt, dass sich halt zwei Lager aufgetan haben, die natürlich jeweils den einen Künstler hier supporten. Die einen, die sagen, ja, der Diss-Track von Farid Bang war wirklich schlecht, die Parts haben mich nicht überzeugt, hat man schon oft gehört, pipapo. Und eben so von wegen dann so Memes gepostet, dieses, wo man so ein Typ so ein lachendes Gesicht, also diesen Emoji von Farid Bang, so von seinem Kopf zieht und dahinter weint, ja, und das war eher so von wegen so, ja, er postet jetzt ein lachendes Emoji, aber in Wirklichkeit denkt er sich gerade so, fuck, der hat meinen Diss-Track gerade komplett auseinandergenommen, indem er einfach gepostet hat. Es gibt aber auch noch eine andere Seite, die halt auf Farid Bangs Seite ist und sagt, der Diss-Track ist Hammer und top und so weiter. Und dazu noch spekulieren, dass dieser lachende Smiley eine Andeutung ist für einen Da Vinci Code zusammen mit Algier. Und das haben wir ja auch schon vor ein paar Wochen spekuliert. Und wenn das wirklich so wäre, uff, ey, also ich will nicht wissen, wie dieser Beef ausgeht, aber ich könnte es mir echt vorstellen, dass Farid Bang da sowas durchzieht zusammen mit Algier.
Ja, Farid hat ja diesen lachenden Smiley in die Story gepostet und dann parallel dazu eben diesen Ausschnitt, den Shindy da gepostet hat, löschen lassen oder das veranlagt zu löschen. Shindy hat dann aber einfach wieder das als Real gepostet. Also er hat auch nicht aufgegeben, da gegen Farid zu shooten. Das Ganze soll laut Shindy, war es eben für den 4.8. geplant, also jetzt den kommenden Freitag, und ist eben so das Intro, ne? Also Shindy hat ja da so knapp eine halbe Minute veröffentlicht, wo eben nur gegen Shindy geshootet wurde, und insgesamt sollte dieses Intro, glaube ich, man hat es auch gesehen, so knapp 2 Minuten gehen. Mich würde auch mal interessieren, wie das an Shindy rangeraten ist, ne? Weil das muss ja dann irgendwie auch von jemanden aus Farids Umfeld halt weitergeschickt worden sein, was, glaube ich, auch so das ist, was mich an Farids Stelle viel mehr stören würde, zu wissen, okay, da ist jetzt jemand in den eigenen Strukturen drin, auf den man sich nicht verlassen kann und der vielleicht auch so eine Art Maulwurf ist so und der irgendwelche Internas ausplaudert.
Ja, und jetzt stell dir mal vor, das wäre jetzt wirklich ein Teil von einem Da Vinci, wo einer, der in Farid Bangs Umfeld ist, mit Farid Bang abspricht, wir probieren jetzt irgendwie Shindys Vertrauen zu gewinnen, um dann irgendwas ganz Heftiges mit ihm zu machen. Und das gewinnen wir, indem wir so tun, als würde, also weißt du, wir machen so ein Diss-Track und geben den Shindy. Vielleicht hat er noch einen viel besseren Diss-Track, der jetzt nächsten Freitag rauskommt. Und dann merkt Shindy auf einmal so, fuck, er ist in diese Falle reingetappt oder so. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Andererseits haben wir auch schon spekuliert, dass es viele Leute gibt, die Farid Bang schon öfter mal irgendwie gedisst hat oder so. Und der hat bestimmt viele Feinde in der Szene, die aber nie irgendwas sagen konnten, weil es nie jemanden gab, der Farid Bang disst. Und jetzt, wo es eben der Fall ist, gibt es vielleicht viele Leute, die sagen, okay, ich support jetzt Shindy, egal wie, um Farid eins reinzurühren. Also man weiß es nicht genau. Also bleibt spannend.
Mega, mega. Also das wird wirklich sehr spannend, weil jetzt die letzten Wochen war ja alles von Shindy vs. Kollega geprägt und das könnte halt jetzt so in Shindy vs. Farid sich umwandeln in den nächsten Wochen, dass das eben so das präsente Thema wird, weil man sich natürlich auch fragt, so, ey, das kann ja auch nicht sein, dass Shindy jetzt nur so ein bisschen rumstichelt. Der muss ja schon auch was Krasseres dann in der Hinterhand haben. Irgendwie neue Musik oder noch ein Diss-Track oder irgendwie sowas, weil sonst wäre das ja auch ein bisschen blauäugig, wenn man einfach nur so stichelt, sondern da muss ja schon auch einen Plan dahinter stecken und dass da neue Musik auch in den Startlöchern ist, könnte ich mir schon auch vorstellen. Neuer Label-Deal und so. Und das letzte Album hat eine sehr lange Anlaufphase gebraucht. Die Lieder sind wahrscheinlich alle schon vor 2 Jahren fertig gewesen und klar wird jetzt Shindy wahrscheinlich im Herbst nicht sein neues Album rausbringen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Jahr auf jeden Fall noch so eine Single, jetzt unabhängig von irgendwelchen Disslines und sowas, einfach eine normale Single auch rauskommt und es dann nächstes Jahr vielleicht sogar das nächste Shindy-Album auch am Start ist, weil so aktiv wie er im Moment ist, war er irgendwie selten, vor allem innerhalb von den letzten 5-6 Jahren. Da kannst du dich ja irgendwie freuen, wenn du so eine Story mal alle 6 Monate bekommen hast von Shindy.
Ja, safe. Naja gut, nächste Woche werden wir auf jeden Fall mehr wissen. Ich würde sagen, wir haben heute echt eine XXL-Folge hier durchgezogen. Nochmal der Hinweis, wenn ihr immer up-to-date sein wollt mit den latest Deutschrap-News, dann denkt auf jeden Fall daran, diesem Podcast zu folgen. Es kommen jetzt auch bald die ganzen Interviews noch raus. Also nicht vergessen zu folgen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns.
Na? Liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turid Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.